Am 6. April öffnete sich wieder eine Welt voller Sommerfreuden und Ausflugsspaß. Mit der Kärntencard hast du die Möglichkeit, 126 Ausflugsziele gratis zu besuchen. Egal, ob du ins Mittelalter auf der Burg Hoch-Osterwitz eintauchen möchtest, den Fahrtwind auf Kärntens schönsten Panoramastraßen spüren willst, mit den Bergbahnen die tollsten Wanderwege erkunden willst oder lustige Stunden in einer Trampolinhalle verbringen möchtest. Bei der Kärntencard ist für jeden was dabei. Am besten gleich im Onlineshop die Karte aufladen und unvergessliche Ausflüge erleben. Dein Sommer in Kärnten wartet auf dich.
Thomas, wir zwei müssen über Karriereoptionen reden. Ich glaube, jetzt vordergründig für dich.
Das ist eine persönliche Einschätzung. Ne?
Ja, das stimmt. Haben Sie dich eigentlich jemals für Dancing Stars angefragt?
Man hat mich vor Jahren gefragt. Sag einmal, wenn es mich schon anruft, müsst ihr echt verzweifelt sein.
Du kannst dich beim Jedermann-Wettbewerb anmelden und dann vielleicht Dancing-Star werden.
Ich glaube, da ist ein Slot frei.
Jetzt ist die Verzweiflung niedergeschrieben.
Ja, im Grunde.
Servus, Thomas.
Servus, Thomas.
Und servus, liebe zuhörende Person bei Maurer und Schick, dem Satire- und Nachrichten-Podcast der kleinen Zeitung, der einen Zipp, sonstige Zeitungen und damit auch Zeit spart.
Yep.
Mit dabei, Sie haben es schon an einem wirklich gelungenen Jupp gehört, Thomas Maurer, Staatskünstler, Kabarettist, Buchautor, Weltenerklärer und meiner einer, Thomas Schick aus der Chefredaktion der kleinen Zeitung.
Austria in a nutshell.
Thomas, wir zwei müssen über Karriereoptionen reden. Ich glaube jetzt vordergründig für dich, vielleicht aber auch für mich, wer weiß. Denn im ORF wird gerade einer der prominentesten Sendeplätze frei. Denn Vera Russwurm hört nach 45 Jahren des Talks und Moderierens auf. Kollege Udin Baumhackl schrieb über sie: Kritiker attestierten ihr großes Einfühlungsvermögen und geringen Anspruch. Die Mischung erwies sich jedenfalls als zugkräftig.
Ja, das mit dem Einfühlungsvermögen ist mir immer ein bisschen erschienen wie, also wenn jemand sehr stark geschminkt ist, hat er trotzdem nicht hellblaue Lidteckel und blutrote Lippen. Aber das ist eine persönliche Einschätzung vielleicht. Ne?
Ja.
Also mir hat sich das Phänomen nie ganz erschlossen, bis auf eine gewisse strukturelle Geschicklichkeit auch der Frau Russwurm, die ja beinahe auch unsere Gesundheitsministerin geworden wäre, wenn nicht vielleicht der ORF dann trotzdem langfristig die solidere Karriereoption gewesen wäre. Aber ja. Wolfgang Schüssel hat sich ja sehr bemüht. Ich glaube, sie hat das Medizinstudium sogar abgeschlossen, aber
genau.
Nicht praktiziert. Ja.
Genau, also Dr. Vera Russwurm.
Ja, wäre Andrea Gdolski geworden, mit dem Unterschied, dass jetzt die Vera Russwurm wahrscheinlich nicht vernünftige Sachen zur ÖVP Gesundheitspolitik von der Outlinie einwerfen würde.
Ja, das stimmt. Also Vera Russwurm ist ja doch irgendwie, wie soll man es denn sagen, Embedded-Moderatorin bei der ÖVP, hat ja in der Vergangenheit öfters für Aufregung gesorgt, wenn sie da im Parteidunstkreis was moderiert hat, zuletzt auch zu Jahresbeginn für die niederösterreichische ÖVP. Also da versteht man schon, dass es ein bisschen ein Thema ist und vor allem hat ja dann auch der Herr Weißmann, der ORF-Generaldirektor, gesagt, Nebenjobs werden künftig auch einmal ein bisschen genehmigungspflichtig werden. Bei ihr war es ja nicht der Punkt, weil sie nicht programmgestaltende freie Mitarbeiterin im Unterhaltungsbereich war, wie das formal hieß. Hat aber trotzdem kolportierte 50.000 Euro pro Folge verdient. Ihrer Preis eigentlich, oder?
Was? Also ich kann mich erinnern, dass eine Folge von Die Vier da mit Drehtagen, Buch und Darstellung nicht sehr viel, also etwa 20% mehr gekostet hat. Also, aber das ist aus Kostengründen eingestellt worden. Und wie gesagt, wenn sie für den 50er sieht, dann kostet die Herstellung auch nochmal was. Also Respekt, muss man sagen, also wenn man jetzt rein marktwirtschaftlich spricht. Also, wollte ich wissen, war das ein wörtliches Zitat, dass man da jetzt in Zukunft ein bisschen drauf schauen wird müssen? Oder hast du es nur sinngemäß wiedergegeben?
Es war, sagen wir es mal so, Flurfunk im ORF und der ist ja jetzt auch nicht von minderer Qualität.
Ja, na, Flurfunk ist nicht zitabel, aber oft einmal aufschlussreicher.
Ja, vielleicht ist es aber doch noch nicht das finale Ende von Vera Russwurm im ORF, denn 2025 gibt es die nächste Folge Dancing Stars und da gibt es quasi jetzt eine Öffnung für jedermann. Also haben Sie die eigentlich jemals für Dancing Stars angefragt?
Man hat mich vor einigen Jahren, also über 10 Jahre, haben sie einmal gefragt. Und ich habe gesagt, sag einmal, wenn es mich schon anruft, müsst ihr echt verzweifelt sein. Und
jetzt dann ist die gesagt, Verzweiflung niedergeschrieben, ja.
Im Grunde, habe ich gesagt, nachdem ich eh war nie auf einer Tanzschule und von der sportlichen Herausforderung wäre es eigentlich sicher interessant, einmal so eine Tanzkondition zu kriegen oder ein bisschen was zusammenzubringen. Aber habe ich dann gesagt, ihr zeigt sie das im Fernsehen, also das geht nicht.
Okay.
Also nur so, ein Tanzbootcamp, das hätte man gedacht, ja, warum nicht? Ich habe viel blödere Sachen gemacht, aber dass das dann auch noch übertragen wird, das hat dann meine persönliche Schamgrenze überstiegen.
Gut, falls sich dieser in den vergangenen 10 Jahren herabgesetzt hat, du kannst dich beim Jedermann-Wettbewerb anmelden und dann vielleicht 2025 doch noch Dancing Star werden.
Wäre schon aber interessant. Ich glaube, der Tipp auf Vera Russmann bei Dancing Stars ist ein ziemlich solider, nachdem da meine Freundin Evelyn Eselböck die Kategorie gut erhaltene ältere Dame eröffnet hat, relativ erfolgreich. Glaube ich, da ist ein Slot frei.
Ja, falls Sie sich noch eingehender mit Vera Russwurm beschäftigen wollen, Stefan Wehrer, Körpersprachenanalyst, hat noch einmal einen genauen Blick auf Sie geworfen und Ihre ausladenden Gesten, die sich in 40 Jahren doch ein bisschen verändert haben. Wirklich interessantes Lehrstück darüber, wie man moderieren kann, wie man auch durch Gesten, Mimik und dergleichen mehr Empathie erzeugen kann. Ich stelle es Ihnen hinten rein in die Shownotes.
Und jetzt kommt die Werbung.
Wir haben schon 1, 2, 3 Mal hier Werbung für Maurer und Schick live gemacht. Jetzt habe ich gerade was Wunderbares erfahren. Irgendwie unser Marketing hat mit der Feuerpolizei geredet. Wir dürfen noch ein paar zusätzliche Plätze reinstellen in den Saal. Das heißt, es sind jetzt doch noch ein paar Plätze frei geworden. Also, falls es Sie noch interessiert, wir werden nicht tanzen, mutmaße ich, oder Thomas?
Schauen wir mal. Ich würde das Ergebnis offen anlegen.
Ja, aber jedenfalls gibt es Maurer und Schick live am 17.10. in Graz. Link zur Anmeldung in den Shownotes und alles Weitere sehen Sie dann an diesem Abend.
Oi, 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 was ist denn da los?
In Deutschland ging dieser Tage eine Ära zu Ende. Bundeskanzler Olaf Scholz ist wieder ohne Augenklappe unterwegs. Die musste er sich ja nach einem Sturz beim Laufen aufsetzen. Ich persönlich, lieber Thomas, habe ja eigentlich gedacht, die behält er bis zum Wahlkampf auf, um dann zu plakatieren. Liebe Freunde, der Einäugige ist unter blinden König. Ich hätte das einen geilen Wahlslogan gefunden.
Grundvernünftig, ja.
Ja, und es trifft ja eigentlich auch die Stimmung in der deutschen Ampelkoalition aus FDP und Grünen. Also da haltet sich ja jeder gegenseitig für den größten Trottel, zumindest der Bundesrepublik. Aber reden wir einmal über die Augenklappe als politisches Stilmittel. Das ist irgendwie verloren gegangen und mir hat es gefreut, dass es da mal wieder aufgetaucht ist, weil das hat schon auch historische Reminiszenzen, die mir irgendwie persönlich taugen.
Ja, ja, also es ist auf jeden Fall ein bisschen ein Image-Boost. Und zwar interessanterweise relativ unabhängig davon, wie es zustande gekommen ist. Also in den Vereinigten Staaten gibt es einen republikanischen Senator, Kernshaw heißt er, der sich die Augenklappe immerhin bei einem Einsatz in Kandahar, jedenfalls in Afghanistan, eingefangen hat. Und das natürlich aber imagemäßig ganz gut milkt, glaube ich, ist der korrekte Form, wobei der tatsächlich auch sogar für einen Republikaner, so wie die Partei derzeit aufgestellt ist, noch zu den Vernünftigen gehört. Moshe Dayan natürlich auch eine Kriegsaugenklappe. Und Jean-Marie Le Pen hat auch seine Wahlkämpfe mit Augenklappen eröffnet, wobei der sich seine Augenklappe nicht geholt hat, sondern beim Versuch, ein Zelt aufzustellen. Im Zuge der ersten rechtsradikalen Präsidentschaftskampagne. Und den hat er relativ lange getragen, um es dann letztlich doch durch ein Glasach zu ersetzen. Also es gibt natürlich ein bisschen an Coolness-Boost, die Augenklappe. Also ich erinnere 80er Jahre Adam and the Ants, der eine kurzlebige Band, wo aber auch mit der Augenklappe. Und auch David Bowie hatte kurz die Phase, eine seiner vielen Identitäten war Halloween Jack. Eine, zu der er sich nicht was gut was überlegt gehabt hat und die dann relativ schnell wieder verschwunden ist. Außer Halloween Jack was a real cool cat, kann ich mich erinnern. Also ein bisschen was Verwegenes, Draufgängerisches. Auch unsere Generation hat ja teilweise im Nachmittagsprogramm noch so die alten Piraten Swashbuckle-Filme in Technicolor gesehen, weil nichts anderes gerannt ist. Also es wäre dafür, dass ja das größte Problem vom Scholz nicht sein überbordendes Charisma ist und er gar nicht weiß, wie er sich der Fans erwehren soll, wäre das Aufbehalten der Augenklappe natürlich eine Option gewesen. Und dein Slogan hätte ich auch so gesehen, aber jetzt hat er sich doch, weiß nicht, vielleicht gibt es Umfragen, die sagen, na, die Deutschen schätzen eine gewisse langweilige Mediokrität im Auftreten doch mehr.
Ja, ich glaube ja ganz ehrlich gesagt, in Deutschland ist die Augenklappe seit Stauffenberg bei gewissen Klientel einfach auch nicht so gefragt.
Das ist richtig, aber ich glaube, die haben eh schon eine parlamentarische Vertretung.
Oh my goodness. Ist er der bekannteste lebende Österreicher der Welt oder ist er doch ein bisschen ein Heimatverräter? Arnold Schwarzenegger gibt in gewissen Kreisen gerade diese Frage vor, denn die Jüngeren hier werden sich noch an ihn erinnern. Er hat mit Andreas Gabalier einen Song aufgenommen. Die etwas Älteren werden ihn als Governor von Kalifornien in Erinnerung haben und die noch Älteren als Kinostar. Und dieser Schwarzenegger...
Die ganz Alten als Mr. Universe natürlich. Damit hat er alles angefangen.
Da zählst jetzt nur du dazu, das habe ich jetzt nicht im Bewusstsein gehabt, aber ja.
Naja, das war also auch in die sogenannten Romanhefteln, die es früher gegeben hat, also ja. Vor allem Western, Geisterjäger und ähnliches, waren immer innen schwarz-weiße, immer auch so ausschaut wie der Arnold Inserate. Also da hast du dann mit Postversand irgendwelche wahrscheinlich irrsinnig geschissenen Expander oder sowas holen können. Und da waren immer lustigerweise auch sehr grob gerasterte Fotos vom Arnold in seiner Mr. Universe-Zeit. Und der Purper, muss man sagen, war ja natürlich der Einstieg nach Hollywood, weil er, ich glaube, der erste Film war ein Film über Bodybuilder mit so Semi-Handlung, Pumping Iron, wo er am Schluss einen Joint schmauchend aus dem Bild geht, übrigens, was aber mittlerweile in Kalifornien legal ist. Damals nicht und wahrscheinlich auch vieles, was er zu sich genommen hat, um auszuschauen wie Arnold Schwarzenegger in seiner Mr. Universe-Phase, war wahrscheinlich auch nicht ganz legal. Und dann ist er halt mit diesem Körper zu Conan dem Barbaren geworden und alles Weitere hat sich dann daraus ergeben. Ich war dann sehr baff, ist auch schon wieder lange her. Ich habe einmal auf einem Flug zum ersten Mal einen Schwarzenegger-Film auf Englisch gesehen und ich wusste nicht, dass der storsteirisch Englisch redet, nämlich auch im Film. Ich war irgendwas, Red Heat, glaube ich. Und am Anfang wird er in Russland in einem merkwürdigen, wie in einem Videoclip beleuchteten Fabrikgebäude von schätzungsweise 4 Dutzend Russen angegriffen, die sie aber ordentlich verkühnen haben. Und er sagt dann unter anderem den schönen Satz, kill me, try, come on, kill me. Und das wusste ich nicht, dass das einfach in Amerika geht das irgendwie als cooler, exotischer Akzent durch. Für Österreicher hat es was Nettes. Aber ich sage mal, er hat sein Österreichertum insofern nie ganz verraten. Also so,
findest du?
So wie er Deutsch spricht, mit amerikanischem Akzent, spricht er halt Englisch mit steirischem. Wobei, man, das, beim Stronach war es ähnlich, aber der konnte sich halt in beiden Sprachen nicht artikulieren. Also ich glaube, der Turnherr war es, der damals geschrieben hat, wenn jemand in keiner Sprach einen geraden Satz bilden kann, in welcher Sprache denkt er dann? Und das kann man jetzt bei Frank Stronach einmal so hängen lassen. Aber man muss sagen, also zumindest Cleverness hat der Arnie mitgebracht. Und wie gesagt, come on, kill me ist, glaube ich, schon wirklich ein Bekenntnis zur österreichischen Sprach- und Kulturnation.
Das heißt, diese Debatte, ob er jetzt anlässlich der 40, also für 40 Jahren hat er seine US-Staatsbürgerschaft bekommen, hat das auch jetzt nochmals groß gefeiert, so nach dem Motto, I was born in Austria, but made in America. Das heißt, für die ist das jetzt noch immer einfach eine klare Sache, Apfelstrudel, Schnitzel, Lodenmantel, diese ganze Kommunikation, die er immer auf österreichische Zielgruppe abrichtet, das lasst du ihm durchgehen, er ist nach wie vor...
Nein, ich habe irgendwo ein Interview gelesen mit dem Ralf Möller, hast du, glaube ich, auch Bodybuilder, der vegan lebt.
Ja, ein veganes Kochbuch auch gerade geschrieben.
Außer der Arnie Koch, der mal Schnitzel aussieht, da muckt er dann nicht auf. Ja. Also er ist schon ein Kulturbotschafter, kann man sagen.
Okay, gut, passt. Dann sind wir froh. Vielleicht kommt ja dann wieder irgendjemand auf die Idee, in Graz ein Stadion noch hinzubenennen. Könnt ihr auch wieder mal irgendjemand eins...
Ja, war schon lange immer, ja.
Ja, dann hätte die Landes- und Stadtpolitik auch wieder ein Thema, um das sie sich kümmern könnte und müsst nicht mehr über Spitalsversorgung oder Kinderbetreuungsplätze reden, sondern hätte wieder mal was ganz, ganz oben Ventilierendes. Wäre ja auch vielleicht schön für die Landes- und Stadtpolitik in Graz.
Ja.
Jugend von heute.
von einem Ex-Politiker und zeitweilen musikalischen Irrläufer zu einem anderen Ex-Politiker und doch immer wieder musikalischem Irrläufer Matthias Strolz. Der ehemalige NEOS-Chef, beziehungsweise er war ja sogar Co-Founder der NEOS, geht jetzt auf Tour. Falls Sie kein Twitter, X oder Instagram haben und sich fragen, was macht der Kerl eigentlich grundsätzlich im Leben? Er macht so etwas Ähnliches wie Musik. Und zwar gemeinsam mit dem Sound-Engineer Kurt Razzelli. Jetzt haben sie gerade den Song produziert, What Would Love Do? Redet nicht viel schlechter Englisch als der Schwarzenegger, muss man jetzt so im Nachhinein sagen. Zuvor gab es auch schon das Stück Ich muss siegen. Philipp Hochmeister, Hochmeier.
Nein, nicht Hochmeier. Nein, jetzt hast du mich geschossen, aber so heißt er nicht.
Philipp Hochmeier heißt er.
Hochmeier.
Genau. Philipp Hochmeier spielt darin eine wirklich verstörenden General oder Kriegstreiber. Ist auch so ein Stück, über das man sich irgendwie nachdenken kann. Mich lässt das Ganze hier ziemlich ratlos zurück. Ehrlich gesagt ja auch emotionslos. Wie siehst du das?
Ja, emotionslos trifft es nicht ganz. Also erstens muss ich mich herzlich bei dir für die Erweiterung meiner musikalischen Bildung bedanken.
Jede weil mir das Woche Schwarzenegger gerne.
Kavalier-Koproduktion war mir nicht geläufig und ich habe mir jetzt auch den neuen Take von Matt Strolz auf den Zuraten hin angehört. Es ist schon interessant, weil es irgendwie auch so, es ist auch so alt, es ist so 80er-Jahr Eurodance-Trash-Sound. Oder Autodrom-Techno haben wir damals auch oft dazu gesagt. Ich weiß nicht, ob es in den Clubs wirklich laufen wird und wo es sonst laufen soll, ist eine offene Frage. Aber man muss dann schon sagen, sie so nix scheißen wie der Strolz über das öffentliche Nachbild, das hängen bleibt. Das zeugt entweder von wirklich, wer meditiert ja viel, von einer wirklich erreichten großen inneren Ruhe und Unabhängigkeit oder von etwas, das dem Gegenteil ähnlich schaut. Das wage ich aus der Entfernung nicht zu beurteilen. Es ist eine Erfahrung, das zu hören, aber es ist auch so eine Erfahrung, die man eher einmal macht. Also es gibt von Lou Reed aus den 70ern ein Album Metal Machine Music, wo er nur die Feedback-Schleifen seiner Amps aufgenommen hat, weil er gefunden hat, die bilden dann musikalische Strukturen. Das ist sehr interessant, habe ich einmal gehört, steht seither in meinem Schrank und ist ein wichtiges kulturhistorisches Dokument, das ich mir, glaube ich, nicht nochmal auflegen werde. Und ähnlich verhält es sich, glaube ich, mit What Would Love Do, nur dass ich den Tonträger da noch gar nicht habe und wahrscheinlich auch nie besitzen werde. Aber vielleicht, um dem Ganzen noch ein kulturelles Licht aufzusetzen.
Bin ich gespannt.
Diese Art Euro-Trash-Musik spielt eine Rolle in einem empfehlenswerten Roman einer jungen österreichischen Autorin, den ich mal auch rezensiert habe, nämlich von der Maria Muha, Lento Violento. Das können wir in den Shownotes verlinken, beziehungsweise du machst es. Ich habe ja da keinen Zugriff zu den schwer geschützten Systemen des Dürer Verlags. Lento Violento, ein formal durchaus fordernder und experimentierfreudiger, aber gescheiter und lustiger Roman, in dem eben Autodrom-Techno eine tragende Rolle spielt.
Ja, das war jetzt definitiv umfassender als das Spektrum und andere Sonntags- und Samstagsfeiertons.
Meint ihr das ernst oder meint ich ernst? Ich kenne mich nicht aus.
Das Dollfuß-Museum im niederösterreichischen Dexing, das vor bis 2 Jahren eigentlich jeden Menschen ziemlich wurscht war, wird nicht mehr aufsperren. Bekanntlich wurde der Rest von Österreich überhaupt erst auf dieses Museum aufmerksam, als der Bürgermeister von dort Innenminister wurde, Gerhard Kahner, falls Sie den Namen jetzt nicht präsent gehabt hätten. Und da kamen dann eben auch Menschen in das Museum, das übrigens in Dollfuß Geburtshaus untergebracht ist, und die haben dann auch gelesen, was dort steht, haben sich nicht nur darüber geärgert, sondern haben es auch einmal nach außen ventiliert. Und ich habe da einen sehr interessanten Lokalaugenschein gefunden über die letzte Runde durch dieses Museum, das hat eine Kollegin von den niederösterreichischen Nachrichten gemacht, ist jetzt vielleicht nicht so unbedingt das Medium, wo man die große ÖVP-Kritik vermuten würde, aber sogar dort steht dann drinnen, Dollfuß, verschiedene Rollen, vom Schüler, Minister, Kanzler, Opfer der Nazis werden allesamt beleuchtet, außer die des Täters. Steht in den Nönn.
Naja, das Hallo. Arbeitet die Kollegin noch bei der Nönn?
So weit ging meine Recherche jetzt ehrlicherweise nicht. aber ich denke, die haben ein Redaktionsstatut, genauso wie wir. Die verschreiben sich the best obtainable version of the truth nach Bob Woodward, also nach der besten erreichbaren Wahrheit. Gehe davon aus, dass die das weitermacht. Wie gesagt, das Ding wird jetzt aufgelöst, beziehungsweise man hat den wunderbaren Euphemismus gefunden, es wird einer konstruktiven Auflösung zugeführt. Hintergrund ist übrigens auch Familienmitglieder der Familie Dollfuss, die wollen nicht, dass man Dollfuss Diktator nennt. Es gibt es auch von der Chefredakteurin der Nön ein Buch, wo es drinnen steht, Arbeiter, Mörder oder Heldenkanzler. Also er ist schon ambivalent und ich wundere mich, dass man noch immer, ja gut 70 Jahre später meint, man könnte Geschichte so unter den Tisch kehren.
Ja, na, vor allem, wenn ich recht informiert bin, hat ja die Familie Dollfuss, die ja einige der Exponate besitzt und mir verliehen hat, er hat gesagt, ja, man kann eh alles machen, außer den Uronkel oder was es ist, als Diktator hinstellen, was ein drolliges Ansinnen ist. Ja? Also das ist doch ein Special Interest Museum. Also es gibt, habe ich unlängst erfahren, es gibt zum Beispiel ein Bohnenmuseum in England, ich glaube von der Firma Heinz, die diese Beans in Tomato Sauce macht. Und das ist ein bisschen, wie wenn du sagst, okay, also Bohnenmuseum, ja, aber bitte keine Hülsenfrüchte zahlen. Und da ist man dann offenbar drauf gekommen, das wird schwer. Und vielleicht ist es auch, ich meine, ich weiß nicht, wie die Auslastungszahlen davor war, aber vielleicht ist es einfach auch eine Frage der Nachfrage. Ja, ich erinnere mich, dass in Prater gab es einmal, in Wurstl-Prater gab es das Sexmuseum. Ah. Da hat man jetzt ab 18 rein dürfen. Und man hat immer gedacht, na, wenn ich 18 bin, gehe ich rein. Dann habe ich sehr lang vergessen, reinzugehen. Und habe es gerade noch erwischt, bevor so einer konstruktiven Auflösung zugeführt wurde. Weil mir am schönsten in Erinnerung geblieben ist, dass, also sie waren damals schon modernisiert, sie haben dann schon einen Videoraum gehabt, wo Pornos gezeigt wurden und anlässlich meines einen Besuches ist da drinnen eine komplette Trachtenkapelle in einheitlicher Trachtenuniform gesessen und hat sich ein Adult-Movie angeschaut. Das war ein sehr schöner Anblick, insofern bereue ich den Besuch des Sexmuseums in keiner Weise. Bin mir nicht sicher, ob der Besuch des Dollfuss-Museums mir ähnlich schöne Momente beschert hätte, aber jetzt ist es spät.
Ja, falls Sie trotzdem mal nach Dexing wollen, ich habe mir noch rausgesucht, wo der Ort überhaupt liegt. Quasi am halben Weg zwischen Melk und Mariazell, also falls es dazwischen nicht interessant ist, Sie können vorne und hinten in eine interessante Basilika gehen. Hat auch kulturgeschichtlich was.
Wobei ich ja da kulturhistorisch ketzerisch bin ja an sich eh ein großer auch Kirchenbesucher und so, aber das gehört, finde ich, auch einmal gesagt, die Mariazeller-Basilika ist jetzt eigentlich hier. Das ist so zusammengewürfelt. Das ist überhaupt kein leibender Kirchenraum. Ich weiß nicht. Das ist Hartschert.
Dünnes Eis, glaube ich.
Ich hoffe, dass wir jetzt berühmt werden, weil wir in einem Shitstorm sondergleichen untergehen. Aber ich sage es nochmal, wirklich schön ist die Mariazeller-Basilika nicht.
Gut, Christian Konrad, ehemaliger Raiffeisen-General, der jedes Jahr eine Cocktailwallfahrt nach Mariazell veranstaltet hat, wird sich unmittelbar direkt bei dir melden, lieber Thomas.
Der kann sehr streng sein, ja.
Alarm, Alarm, Fake News!
Ramzan Kadyrov ist tot, mutmaßte man in dieser Woche an mehreren Stellen. Tatsächlich wurde nur darüber spekuliert, dass der Mensch vielleicht krank ist, beziehungsweise jetzt schon schwer krank ist. Manche russischen Experten unter Anführungszeichen sagen ja auch, er ist der Nächste, der jetzt mal einen Fensterplatz in einem Flugzeug buchen wird müssen, weil er ja auch Kritik an der russischen Armee geübt hat. Jetzt ist er natürlich noch am Leben, soweit wir es derzeit wissen. Wollen wir trotzdem schon seinen Nachruf aufnehmen, dann brauchen wir es hinterher nicht tun, weil an der Einordnung wird sich ja wahrscheinlich nichts ändern.
Ich glaube, den kann man kurz halten. Stehen hier am Grab eines Mannes, um den es echt nicht schuld ist.
Ja, schade, es ist allerdings tatsächlich darum, was gerade in der Region Bergkarabach seit Monaten passiert, nämlich ein schleichender Genozid an den Armeniern. Es ist insgesamt eine sehr verworrene Situation zwischen Aserbaidschan und Armenien. Mein Kollege Julian Melicher hat es in einem ja, wirklich guten Frage- und Antwortstück noch einmal ein bisschen analysiert. Wo sind jetzt auch plötzlich amerikanische Übungseinheiten mit dabei? Wo spielen israelische Waffensysteme ein? Wie haben Hilfslieferungen an die Ukraine dieses ganze geopolitische System dort auseinandergedriftet. Ich stelle es Ihnen in den Shownotes rein, es ist ein wirklich lesenswertes Stück. Ich fürchte, die inhaltliche Wertung werden wir uns nochmal aufheben müssen bis nächste Woche, lieber Thomas, weil ja, da ist ja noch einiges im Werden.
Zuversichtlich, dass bis dahin vielleicht Alfred Grusenbauer, der ja aserbaidschanischer Regierungsberater unter anderem ist, vielleicht einmal hingeht und sagt, ja, ist das ja plötzlich jetzt, da passiert ja was.
Ja, Außerdem kann denn die Strabag dort keine Geschäfte machen.
Na ja, das schließt sich nicht aus.
Ja, Gusi ist immer ein guter Aufsichtsratsvorsitzender, der denkt plural, sagen wir es jetzt mal so.
Also ich meine, es gehören ja auch Transportwege in Tank gesetzt und so weiter. Also ich glaube, da, das ist nicht grundsätzlich, also kriegerische Auseinandersetzungen sind für die Baubranche normalerweise, weil man erinnere sich an den Bauboom nach 45 in Europa. Also das...
Ja, noch mehr niederschmetternde Schmäh, wo Sie sich denken, hat er das wirklich gesagt? Gibt es, wie gesagt, spätestens am 17. Oktober live bei Maurer und Schick im Styria Skyrim. Wie gesagt, die Anmeldung hängt an bei in den Shownotes. Mir hinterlass du jetzt einfach wieder mal sprachlos.
Ich finde, das hast du sehr schön gesagt. Also das geschickte Einbauen des Stolperers in Wort sprachlos ist schon, das sind schon die höheren Weihen der rhetorischen Kunst.
Ja, musikalisch gibt es, falls ihr noch einen Tipp wollen von mir, beim Song Waiting on a Sunny Day von Bruce Springsteen, wo er singt I'm like a drummer that I can't find a beat. Und da wird so richtig schön der Beat gebrochen darin, aber das führt uns jetzt wirklich in andere Ebenen ein. Mehr musikalisch.
Aber es wird in den Shownotes verlinkt, davon gehe ich aus.
Wenn wir sonst noch nichts haben, dann hängen wir das auch noch rein. Ja, ich sag nichts mehr.
Ich sag nur mehr, ich übergebe an die Abmoderation.
Tschüss und schleicht euch.